Leuengebrüll. Der Talk mit Marc Jäcki und Gästen aus dem Landgasthof Leuenwittikon.
Liebe Gäste, willkommen zum ersten Leuengebrüll 2026. Wir fahren weiter in unserer Serie Gäste, die man eigentlich gar nicht vorstellen muss. Er ist einer der genauesten Beobachter, einer der pointiertesten Kommentatoren vom Weltgeschehen. Weltberühmt worden oder sicher 100% Bekanntheitsgrad in der Schweiz, natürlich als Teilhaber und Chef der Privatbank Wegelin. Wir kennen zusammen alle Geschichten. Er ist Publizist, er ist Visionär, er ist Kulturförderer, er ist beliebter Kommentator und ich habe mich extrem gut vorbereitet. Müssen wir mal schauen, extrem gut vorbereitet. Es ist viel Arbeitszeit drauf gegangen. Er hat gesagt, vergiss es, mache alles anders. Es ist logisch, er ist schon ein Rebell, der Dr. Konrad Humler. Willkommen. Dr. Konrad Humler, hat er schon mal so eine Zeit erlebt, wie wir heute drinnen leben?
Ja, in jeder Zeit hat man eigentlich immer wieder gesagt, das haben wir noch nie gehabt. Und das ist ein Teil des Geschäfts, das der Kommentator eben auch antreibt und dann auch vermachtet, dass er immer sagt, wir leben in einer besonderen Zeit. Jetzt, weil das dann immer wieder vorkommt, wo man sagt, die gibt es eigentlich nicht. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, wohl, das ist schon so. Also, jetzt leben wir in einer besonderen Zeit. Und zwar ist es einfach, es gibt ganz viele absehbare oder auch schon vorhandene Strukturbrüche. Das heisst, es geht nicht einfach irgendwo linear weiter, extrapolierend weiter. Und man kann eigentlich so ein bisschen sagen, ja, das, also in 3 Monaten sind wir dann dort, sondern es gibt wirklich Brüche. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich muss über die Brüche reden.
Heute. Wir reden heute über die Brüche. Ja. Aber warum sind sie überhaupt gekommen? Warum leben wir überhaupt in dieser Zeit? Ist die industrielle Revolution, Digitalisierung, KI, die das Ganze so über den Haufen rührt? Oder was ist es?
Also es sind ganz sicher auf der technischen Seite natürlich Sachen passiert, wo wirklich alles darunter ob sie rühren. Ich meine, wenn man sich einfach überlegt, wie tief dass die Informations- und Transaktionskosten gesunken sind. Das sind eigentlich alle die Kosten, die wir hatten, im Zwischenhandel, überall, bei den Versorgungsketten und so weiter. Das hat sich ja praktisch auf Richtung Null anfangen bewegen. Ja, ich meine, das muss natürlich irgendwo Auswirkungen haben. Die ganze Informationen, die uns zur Verfügung stellt, sie haben ja mehr als irgendwo die britische Bibliothek, die Enzyklopädie Britannica, war früher so der Benchmark, den man etwa hätte können wissen. Ja, was man heute kann, aus dem Internet herausfiltern kann, ist millionenfach mehr. Und steht jedem zur Verfügung. Dass da nicht einfach spurlos an einer Gesellschaft, an einer Struktur von einer Gesellschaft vorbeigeht, ist eigentlich schon klar.
Auf der anderen Seite haben wir Kriege, wo wir nicht mehr hätten gedacht, dass sie so geführt werden, dass es überhaupt gibt und dass sie so eigentlich fast klassisch geführt werden.
Ja, das ist eben jetzt einer von diesen Strukturbrüchen. Wir haben uns natürlich namentlich in Europa, auf der Nordhalbkugel, haben wir irgendwie so ein paar Spielregeln gehabt, da möchte ich dann nachher noch drauf eingehen, wo jetzt auf einmal in Frage gestellt sind. Und was heisst jetzt das eigentlich? Und da muss ich schon sagen, die Nachkriegsordnung, 80 Jahre lang hat die gegeben. Und jetzt müssen wir aufs Mal feststellen, das ist nicht so selbstverständlich. Und da ist vielleicht schon ein Vorwurf an uns alle, an mich sowieso, wenn man sich als Angenehme ein bisschen zu lange gewöhnt, dann kann es auch gefährlich werden, weil es wird dann überreif. Und ich glaube, eine Charakteristik, wo man dem US-Präsidenten kann irgendwie zuordnen. Weil das ist ja die Figur, die irgendwo da natürlich als Zimmerelefant im Raum ist, ist schon die, dass eigentlich Angelegenheiten oder Entwicklungen, die überfällig sind oder überreif worden sind, dass er die anpackt. Und dass man immer wieder merkt, oh, Ah ja, genau. Also Nachkriegsarmung, da haben wir eigentlich schon lange gewusst, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und dann kommt einer und sagt, nein, es geht so nicht mehr weiter. Und dann ist man erstaunt und erbost sogar. Und alles Mögliche.
Ja, man ist ja auch erstaunt, dass ein Politiker ein Wahlversprechen umsetzt. Und das hat der Trump ja gemacht.
Ja, genau. Also man hat sich eben auch daran gewöhnt, dass Politiker Versprechungen nicht umsetzen. Also wie man in der Schweiz auch gewisse Initiativen nicht umgesetzt hat, oder, damit es einfach schön weitergehen kann. Das sind halt schon ungute Sachen. Und genau da passiert es dann, dass dann irgendetwas halt mal ein bisschen zu weit geht und dann gibt es den sogenannten Strukturbruch.
Also die Wertverluste oder wie ihr sagt, die Brüche, die teilt ihr ja so ein bisschen in drei Kategorien unterteilen, wo wir ein bisschen darüber reden. Und eine ist der Verlust von der Wahrhaftigkeit. Ich will mir jetzt nicht sagen, Herr Hummler, dass es einfach früher besser war mit dieser Wahrhaftigkeit.
Nein, also wir müssen mal einfach sehen, als Ausgangslage. Der Mensch ist ja gescheit und er ist auch ehrenwert und alles Mögliche, aber er ist auch als Betrüger geboren. Also wie der Immanuel Kant auch sagt, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt. Und da geht immer ein bisschen vergessen, dass das halt wahrscheinlich eine der Grundanlagen ist. Sie ist genetisch gegeben. Unsere DNA hat sich in unserer eigenen Geschichte, wo wir da alle hinter uns haben, genetisch nicht unbedingt nur durch Anstand und eheliche Treue und alles Mögliche ergeben, sondern auch durch Betrug und vielleicht auch durch Vergewaltigungen, die irgendwelche Urahnen von uns mal begangen und das ist auch in uns drin. Es ist so, dass der Mensch genetisch so angelegt ist, dass er auch eben, dass der Betrug eigentlich halt auch der Verbreitung von seiner eigenen DNA kann dienen und auf beiden Seiten der Geschlechter und die Grundanlage ist gegeben. Schauen wir die Literatur an. Ich meine, 90% handelt immer von Betrug. Und die ganze Opernliteratur ist eigentlich Betrugsliteratur. Wir freuen uns auch daran, weil es ist irgendwie lustig. Und kann sich dann auch irgendwo vielleicht auch mal noch ein bisschen identifizieren mit dem einen oder anderen Geschehnis etc. Da ist eben drin und darum eine Gesellschaft, wo die Illusion hatte, der Mensch sei kein Faker. Das ist an sich falsch. Und schauen Sie, zwar, dass es geführt hat zu diesen unglaublichen Anstrengungen auf Seite von Revisionsgesellschaften, Auditing und Compliance und you name it, oder alles. Oder? Es geht ja eigentlich immer darum, irgendwo der Wahrheit näher zu kommen und man merkt, mit jedem Schritt, den man da noch zusätzlich macht, kommt man eigentlich wahrscheinlich weiter weg, weil jeder sich versteckt hinter dem, was er eigentlich hätte sollen, richtig oder beweisen, dass er etwas richtig gemacht hat. Ja, meine Güte.
Was war das jetzt zuerst? Der Verlust von der Wahrhaftigkeit und dann ist die Regulierung gekommen, oder umgekehrt?
Nein, ich glaube, wir müssen sehen, dass das irgendwo einfach lange Entwicklungslinien sind. Ich meine, der Kampf um Wahrhaftigkeit hat schon in der Antike angefangen. Es gibt nicht um so das römische Recht, wo natürlich entscheidend war, dass überhaupt ein römisches Reich entstehen konnte, dass eben in diesem Reich gehandelt werden konnte und. Und ein weiterer grosser Schritt um die Wahrhaftigkeit herum ist dann sicher um 1500 mit dem Entstehen von richtigem Geld war, dass man nämlich den Tauschhandel ersetzen durch einen Geldverkehr, Bargeldverkehr, dass man können Wertschriften-Clearing durchführen konnte. Die Wertschrift ist auch so etwas, wo die Wahrhaftigkeit hilft bei der Wahrhaftigkeit. Und da haben wir jetzt während ein paar hundert Jahren mit großem Erfolg, und das ist die industrielle Revolution und alles, hat so alles nicht gegeben. Das müssen wir den Italienern verdanken, den Entwicklungsschritt. Hat es nicht gegeben. Und Das hat sich dann weiterentwickelt und ist immer, immer feiner granular geworden. Und eben hat dann natürlich auch zu dieser Übertreibung geführt, wo man kann sagen, da kippt dann das ganze System in eine fast Unbeweglichkeit rein, wo wir heute sind mit zigtausend Gesetzen, die wir müssen kennen, aber nie können wirklich sehen, kennen und befolgen. Und das sind dann eben so Entwicklungen, die dann mal halt einen Strukturbruch herbeiführen. Und jetzt ist für mich, wenn ich da gerade noch weitermachen kann, die eine Entwicklung, der Kampf um die Wahrhaftigkeit ist zur Übertreibung gekommen und jetzt haben wir eine grosse Gegenbewegung. Eine ganz grosse Gegenbewegung. Und das ist der Verlust von der Wahrhaftigkeit. Ich meine, jedes Facebook-Profil, auch ihres eigenen, auch meins, ist im Grunde natürlich eine Fälschung. Ich meine, wir wollen einfach schöner da stehen, als wir sind.
Und sieht im Original besser aus als vorher auf dem Foto.
Das ist wunderbar. Das ist also jetzt ein super Kompliment. Das weiß ich sehr zu schätzen, aber gleichfalls. Aber wir müssen schon selbstkritisch genug sein. Was da passiert, ist im Grunde genommen eine riesen Industrie, die jetzt entsteht im Softwarebereich zur Darstellung von Sachen, die nicht so sind. Das ist eigentlich der Zweck davon. Und AI kann im schlechten Fall natürlich dazu führen, dass wir uns mit Federn schmücken, die wir nie im Leben hätten können, irgendwie überhaupt im Kopf uns zusammenstellen. Und voilà, wir legen das an. Ich muss ja sagen, keine Diplomarbeit mehr, nichts mehr kann ja als 1:1 genommen werden. Ich weiß nicht, wie die Universitäten in Zukunft Prüfungen abnehmen. Ich nehme an, man muss wahrscheinlich ohne Telefon und ohne irgendetwas einfach fast Blut irgendwie in einen Raum hinein und eine Prüfung von Hand schreiben, dass man überhaupt noch weiss, hat der oder die irgendetwas im Kopf oder nicht. Und da ist jetzt der spannende Teil, oder? Jetzt haben wir also einerseits eine Gesellschaft, eine Wirtschaft, die alles daran gesetzt hat, effizienter zu werden, zu verifizieren, dass man da weiss, um was das geht. Und gleichzeitig kommt eine Gegenbewegung mit einer Industrie, die eigentlich genau darin vorgestellt. Und da ist jetzt einfach eine der Konsequenzen, ist die Verifizierungskosten für Wirtschaft und für uns alle werden enorm in die Höhe gehen. Die Verifizierungskosten bei den Medien werden immens werden. Es ist schon so, oder? Man kann bei keinem Bild mehr wissen, ist es jetzt eigentlich wirklich richtig oder nicht. Wir müssen auf Agenturen zugreifen, die das dann feststellen können, etc. Kein Dokument mehr, nichts mehr kann man eigentlich 1:1 nehmen. Das sind Kosten, die der Gesellschaft verleiht werden, die immens sind. Da habe ich einfach gefunden, zu Beginn von dem Jahr 2026 müssen wir jetzt mal darauf hinweisen, dass das eine der ganz grossen Herausforderungen wird. Wie tut man sich da, richtig organisieren? Ich will noch ein Beispiel machen, wenn ich darf. Ich bin Investor bei DeepL. Das ist die Übersetzungssoftware. Und eins der Probleme von Übersetzungssoftware, das habe ich jetzt gelernt in den Seminaren, die ich hier absolviert habe, ist, also, wir können eine Sprache, vielleicht noch eine zweite auch ein bisschen, und eine dritte. Wie sind wir eigentlich sicher, dass das, was uns hier übersetzt wird, wirklich dem entspricht, was wir eigentlich wirklich wollen? Weil es ist schon schön, wenn man sagen kann, ich kann es auf dem anderen übersetzen. Aber Himmel nochmal, oder? Wer sagt uns jetzt? Jetzt gibt es einen einfachen Trick. Man tut es nochmal zurück übersetzen und dann nochmal. Und dann kann man die beiden Übersetzungen anschauen. Man merkt dann schon, auch die Maschine kommt an ihre Grenze etc. Ich will einfach darauf hinweisen, die Verifizierung wird zum grossen Kostenfaktor für die Wirtschaft und für die Gesellschaft.
Und was ist denn die Lösung? Weniger Regulierung?
Wahrscheinlich gibt es ein neues Gleichgewicht und wahrscheinlich gibt es auch ganz neue Berufsgattungen, Verifikatoren. Und, Und das ist vielleicht für die, die etwas Handfestes da rein arbeiten. Von mir aus gesehen wird es analoge. Die analoge Verrichtung wird eine Renaissance haben. Also da war eins zu eins ist und echt ist und wo man weiss, hey, es ist der Jäcki und es ist der Hummler und es ist, ich bin nicht jetzt einfach der Avatar, der da ist. Und da ist eigentlich auch ein Trost, weil die, alle diese Berufsarten haben eigentlich immer ein bisschen verlieren müssen. Und immer die ganz gescheiten Typen, die Figalanten, die halt mit dem Zeug umgehen können, die haben eigentlich die Oberhand gehabt. Und da kommt eine Gegenbewegung. Auch, ich bin gerade neben einem Künstler-Ehepaar, die 1-zu-1-Kunst. Die, die man auf der Bühne sieht und wo man merkt, da ist er jetzt. Da wird man kommen und wird Eintritt verlangen, wie jetzt heute, und es wird zu wenig Plätze haben. Weil das ist so viel wertvoller als alles, was da gefaked kann, daherkommen. Das ist von mir aus gesehen auch absehbar. Das ist nicht alles nur
das. Schön, dann haben wir jetzt noch eine Zukunft. Das ist der einzige Bruch, die Verlust von dieser Wahrhaftigkeit. Ein weiterer Bruch, den ihr seht, ist die Übergriffigkeit.
Ja.
Da denke ich natürlich als erstes an. Angefangen fast ein bisschen so mit der Krim, oder? Ja. Grüne Männchen, die dort auftauchen. Es ist Zetermordio, aber passiert ist nicht wahnsinnig viel.
Genau, man hat es einfach so hingenommen. Dabei ist es natürlich die erste, die hat Putins Tat, habe ich dort mal geschrieben, als Publizist. Es war das erste Mal, dass die Nachkriegsordnung in Europa, dass man sich territorial irgendwie in Ruhe lässt, gestört worden ist. Wenn man jetzt nicht wie das die Russen natürlich machen, 1989, 1991 sowieso, auch als territorialer Übergriff der NATO gegenüber der Sowjetunion darstellt. Das ist eine andere mögliche historische Sichtweise, die ich nicht teilen kann. Aber grundsätzlich ist also da mit der Krim und mit dieser Invasion durch die grünen Männchen, ist das... erste Zeichen gsi, dass sich da etwas tut und dass es dem Herr Putin völlig wurscht war, dass er da noch Mitglied von der G7 war. Und den G7 war es auch wurscht, dass der Herr Putin das hier gemacht hat.
Darf ich gleich schnell eine Klammerbemerkung machen mit der Gefahr, dass ich als Putin-Versteher nicht durchgehe? Aber es hat natürlich schon etwas, dass der Westen eigentlich auch die ganze Zeit gelogen hat und Sachen versprochen hat, die er dann nicht eingehalten hat. Halt einfach im Grunde genommen Eroberung, aber ein bisschen auf die gentleman-like Art.
Ja, und es hat natürlich noch mehr im Hintergrund, denn wieder auf der anderen Seite, dass man der Ukraine die Atomwaffen weggenommen hat und versprochen hat, er könnte jetzt eine Eigenstaatlichkeit haben, was dann die Russen etc. Aber ich glaube, wir müssen nicht auf das hingehen, sondern einfach auf das Faktum, man kann wieder. Man hat natürlich in anderen Bereichen immer, oder? Also im Bereich von Geheimdienst ist der Kalkkrieg nicht nett ausgetragen worden. Auch im Bereich von Desinformation, Agitprop und so weiter. Da hat es natürlich auch immer gegeben. Also die Übergriffigkeit ist nie ganz verschwunden, aber man hätte irgendwie können damit leben jetzt mit der territorialen Übergriffigkeit. Sieht es anders aus. Und da müssen wir schon sehen, der Verzicht auf territoriale Übergriffe, der hat grosse Vorteile gehabt, weil es im Grunde genommen wie supranationale Eigentumsordnung war, wo man einfach gesagt hat, da lassen wir in Ruhe, da dürfen wir nicht angreifen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn man im Grossen da kann eigentlich sagen, das Land ist jetzt uns, oder der fast Erdteil bei Grönland, wenn wir jetzt haben, das ist jetzt uns. Besteht nicht Gefahr, dass denn das auch runtergeht bis in auf die Ebene von unserem Eigentumsrecht. Dass einfach die Übergriffigkeit irgendwo dann, ja, ist ein Gentleman's Delikt, wenn man dann sagt, der Nachbar sagt, du, ey, das Haus muss ich jetzt haben.
Beobachtet ihr schon so solche Tendenzen?
Nein, aber es ist ja die Aufgabe von einem so Prognostiker irgendwie ein bisschen voraus zu sehen, was noch könnte sein. Und einfach die Leichtigkeit, mit der man, mit so Sachen umgeht und dann auch mit der Achsel zuckt und dann sagt, ja gut, also Taiwan, was geht es uns an? Und das sind halt arme Sicher, wenn es halt dann Chinesen richtig Festland-Chinesen sind. Aber letztlich, ja, wir können ja gleich weiterleben. Das, aber da ist natürlich im Hintergrund auch etwas, wo völlig überfällig geworden ist, nämlich ein UNO, der überhaupt nicht mehr getaugt hat, um die Ordnung irgendwie sicherzustellen, aufrechtzuerhalten, ein Sicherheitsrat, wo dysfunktional ist und. Ich meine, da wissen wir ja alle, eigentlich alle und wir haben gesagt, ja, ist eigentlich noch schön, oder? Und, ja. Und auch natürlich, und das ist zu beklagen, man hat nie darüber nachgedacht, im Völkerrecht müsste man nicht wie in der Wirtschaft, wo es Mergers and Acquisitions gibt, irgendwo im Bereich vom Verhältnis von Ländern untereinander auch so etwas wie M&A-Prozess haben, wo man eben kann, im Grunde genommen in einem geordneten Verfahren territoriale Wechsel irgendwie herbeiführen. Weil in der Wirtschaft logisch ist, mit Synergieeffekten und so weiter, könnte ja auch im Bereich vom Verhältnis von Ländern untereinander logisch sein. Wenn man diesen Gedanken nur schon geäussert hat, dann hat man, ist man, also, das war ein Sakrileg, wo man da angehört hat. Aber eigentlich ist eine Logik drin, dass es müsste möglich sein, dass eben Länder können
zusammen siedeln.
Zeiten wechseln.
Also jetzt ich als Berner, dann könnte man den Jura, der etwas mühsam ist, dann könnte man den Franzosen geben.
Nein, aber die Schweiz hat es bewältigt, dass man den Jura hat können von dem Kanton Bern trennen. Es war schwierig, aber immerhin haben wir ein Verfahren gehabt und wir haben es bewältigt. Ich finde das fantastisch für unser Land. Das, ich meine, es hat auch Gewalt gegeben, alles, aber wir haben es vollzogen. Und jetzt haben wir so einen Kanton Jura und können uns über eine Bundesrat im Freien, oder? Das ist eine super Sache.
Also, aber die Macht des Stärkeren, das, was man das Gefühl hatte, hat man ein bisschen überwunden, ist jetzt wieder da. Also eben das Grönland-Beispiel hat er geritzt, oder Maduro einfach aus dem Land rausholen. Wie kann es wieder machen, der hat es gesagt.
Ja. Also ich habe ja selber auch so eine Übergriffigkeit von den USA gegenüber dem Bankplatz Schweiz erlebt. Und in dem Sinn ist es auch da nicht, es ist nicht wirklich neu, aber es ist jetzt einfach offenkundig geworden und es ist irgendwie halb salonfähig geworden. Und da müssen wir uns einfach überlegen, was heisst jetzt das? Ich meine, mir macht natürlich die Situation von Europa wirklich Sorgen, weil wir haben in dieser Nachkriegsordnung sehr stark profitiert von dieser Fiktion oder auch von der Tatsache, dass die Russen und die Amerikaner irgendwie ein Gentleman's Agreement unter nuklearen Kräften gefunden haben, wo im Grunde genommen gesagt hat, also wenn du Berlin angreifst, dann greifen wir Moskau an. Und irgendwie umgekehrt. Vice versa. Und darum hat man es nicht gemacht, oder? Und jetzt müssen wir uns damit abfinden, dass die Amerikaner sagen, also wegen Berlin oder wegen Paris, who cares, machen wir sicher nichts. Das ist eine neue Situation, meine Damen und Herren.
Schon gefährlich, oder?
Das ist eine ganz neue Situation, weil jetzt muss sich nämlich irgendwie Europa selber organisieren und sagen, ja. Und dann stellen sich mal so ganz blöde Fragen. Und ich will einfach, ich beharre darauf, dass ich die nenne, oder? Stellt sich auf das Mal die Frage, würden wir für Riga Berlin opfern? Und ähnliches. Das sind die Fragen, oder? Und um diese Frage zu lösen, braucht es ja dann irgendwie eine europäische Einigkeit. Und dann muss man sich fragen, wer ist denn da die führende Kraft auf dem Kontinent? Dann sind wir sofort wieder in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und die Frage, welche Rolle spielen denn die Engländer in diesem Zusammenhang? Sind sie eher so ein Insulaner, die Richtung Amerika schauen? Oder sind es die ordnende Kraft auf dem Kontinent, die sie eigentlich nie sein wollen, so richtig? Sie sind es aber schon zwischendrin wieder geworden. Aber, und da lohnt es sich, so ein Geschichtsbücher genauer anzuschauen, wie denn da zu und her gegangen ist. Also, da ist jetzt einfach die Struktur. Mir geht es nicht darum, da zu beklagen, sondern einfach zu sagen, hallo, da wird es jetzt ein bisschen eng und vielleicht ein paar Fragen, die man sonst noch meinen, sind wichtig. Es gibt dann jetzt dann schon ein paar Fragen, die echt wichtig sind und wo man wirklich muss intellektuell dahinter.
Ein gemeinsamer Bekannter von uns hat ihre Radiosendung geäussert, Markus Somm. Der sitzt am Nebenspalter dort im Verwaltungsrat, hat Atombomben gefordert für die Schweiz. Pointierte Provokation oder klar, durchaus ein Gedankenwert?
Ob es gerade Atom sein müssen, da glaube ich nicht. Weil das ist einfach so provokativ, dass es dann irgendwo nicht zustande kommt. Ich bin jetzt gerade an einem Essay am Schreiben mit meiner M1 zusammen, wo ich fordere, dass wir weitreichende Abstandswaffen haben müssen. Also was denn für einen Sprengkopf finde, ist mir eigentlich letztlich gleich. Aber, oh nein, nicht gleich, nein, verstehen Sie mich nicht falsch, aber der Kleine muss in die Tiefe vom Raum vom Grossen wirken. Und wenn er das nicht kann, dann brauchen wir gar keine Verteidigung. Brauchen wir aber auch nicht eine Territorialverteidigung und sonst nichts.
Neutralität?
Absolut möglich.
Aber absolut ist, möglich. Ist sie wichtig, dass wir sie behalten?
Ich würde sagen, die pragmatische Auslegung von der Neutralität würde ich befürworten.
Das ist ja wieder der Schweizer Weg.
Ja, klar, natürlich, aber wir sind doch so gut durchgekommen. Hören wir doch auf. Nein. Ja, meine Güte. Will man in Schönheit untergehen oder will man irgendwie überleben? Das ist doch die Frage. Und gerade in dieser Situation, wo dann wirklich so schwierig wird, dann muss man ein bisschen gescheit sein, oder? Das ist eben da, oder? Der Mensch ist aus grobem Holz geschnitzt. Darum, das ist einfach wichtig, dass man da berücksichtigt.
Also das war der Brauch, Übergriffigkeit, die offensichtlich ist. Und der dritte Brauch, den ihr darüber diskutieren wollt, ist die Selbstüberschätzung. Nehmen wir jetzt an, nicht an, dass man Banker meint damit, oder?
Ja, ich meine, überall, oder? Aber was mich einfach frappiert hat, das letzte Jahr, war irgendwo im September ein Bild in der Presse, wo sich der Xi Jinping und der Putin treffen. Und sie reden über Gentechnik natürlich, sie reden über Transplantationsmedizin und sie reden dann, man darf es ja glauben, über Immortalität. Also, da hat es Leute, die im Ernst darüber reden, dass sie eigentlich sollten oder wollen, länger oder ewig leben. Jetzt, da glaube ich, da kommt man an eine Grenze, wo dann wirklich irgendwo das Wesen vom Mensch völlig falsch einschätzt. Also das Wesen vom Mensch ist, dass er muss sterben und dass er weggehen muss. Dass wir eigentlich eine laufende Erneuerung haben von dieser Menschheit, oder eben junge Leute, die wieder neue Gedanken haben. Und die Vorstellung, dass Zombies dann sollten irgendwo die Welt besser regieren, als es dann irgendwann mal unsere Nachkommen machen, die ist völlig krank. Das ist völlig krank. Und ich finde es fanal, dass so Machthaber eigentlich so etwas in die Welt gesetzt haben und zeigt auch irgendwo Denkart, wo ja, sich auch irgendwo jetzt beim Donald Trump, der will sich ein drittes Mal wählen lassen. Jetzt hat die Verfassung wirklich vorgesehen, dass das eben nicht möglich ist. Und da haben ja die Verfassungsväter sich überlegt, warum soll denn im Jahre des Herrn 2027 oder so, 28, ein Immobilienhändler aus New York, meine, er müsse jetzt irgendwie nochmal vier Jahre machen. Und das dann vielleicht mit irgendwelchen inneren Unruhen und so weiter erzwingt. Oder? Da ist ein Hybris und da ist einfach, ich bin natürlich ein Anhänger von der österreichischen Schule, von der ökonomischen, wo die kreative Zerstörung im unternehmerischen Bereich ja zum Inhalt hat, dass halt die Unternehmen genau können und müssen untergehen, um wieder neuen Platz zu schaffen. Ich muss Ihnen sagen, bei der Bank Wegelin, ja, die ist ja auch untergegangen, denn irgendwie. Aber alle die Mitarbeiter, die wir da überall versteuert haben, denn in der ganzen Schweiz, die verwalten heute mehrfaches von als Bankregeln je hätte können. Weißt du, ist jetzt das so schlecht gewesen, die Übung? Ja, für mich, aber für den Rest nicht und für die Gesellschaft nicht. Also mit anderen Worten, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und das Wesen von der Sterblichkeit des Menschen ist so drin, dass wenn hier da gerüttelt wird, dann würde ich sagen, dann haben wir dann wieder einmal einen Turmbau zu Babel erreicht, der dann einfach irgendwo
zusammengeht. Aber es fällt ja noch auf, dass es häufig Leute sind, die durch die freie Meinungsäußerung, durch das Propagieren von der grenzenlosen Freiheit, sich quasi wie ein trojanisches Pferd reinschleichen. Kaum sind sie an der Macht, merkt man nichts von dieser Freiheit, gestehen sie der freien Meinungsäußerung den anderen nicht mehr zu. Also, Demokratie eigentlich als Lösung von diesem Problem, von der Selbstüberschätzung.
Genau. Von mir aus gesehen, es ist ja gar nicht so einfach zu definieren, was ist eigentlich eine Demokratie. Also, weißt du, es ist jetzt eigentlich eine Volksherrschaft, Mehrheits- und dann weiss man ja, wie die Mehrheiten zustande kommen und so weiter. Ein bisschen schwierig. Von mir aus gesehen unterscheidet sich eine Demokratie, eine offene Gesellschaft, eine demokratische offene Gesellschaft von einer Autokratie, dadurch, dass Demokratie das Nachfolgeproblem gelöst hat. Das ist im Kern der Unterschied zwischen all diesen autoritären, autokratischen Systemen, die haben genau das nicht. Das Nachfolgeproblem ist nicht gelöst. Und so können sie eigentlich unterscheiden, wenn sie jetzt alle UNO-Mitgliedsländer mal durchgehen und sagen, welches Land hat eine anständige Nachfolge. Lösung, weil es nicht, dann haben sie nachher schöne Unterscheidung nach freien und unfreien Ländern. Das Nachfolgeproblem, das Sterbeproblem ist im Zentrum eigentlich von dieser staatswissenschaftlichen Betrachtung. Das ist ernster gemeint, als es vielleicht tönt. Da ist es jetzt wirklich ernst. Und, ja.
Bei viele Unternehmen da innen, die sich natürlich fragen, ja, oder auch Bürgerinnen und Bürger besorgt, die natürlich, wie wir alle zusammen sind, wo Kinder haben, Kindeskind, wie überstehen wir jetzt die Zeit? Also, Stoismus kommt mir in den Sinn und einfach darauf hoffen, dass jede blutige Phase mal zu Ende ist.
Interessant, Stoismus, ja. Dann kann man einfach da sitzen und warten, oder? Nein, von mir aus gesehen müssen wir schon ein bisschen mehr machen. Also, mein Vorschlag ist eigentlich, dass man in der Geschichte ein bisschen zurückgehen und sagen, welche Phase in der Geschichte hat vergleichbare Brüche gehabt. Und da kommt mir die nachnapoleonische Zeit in den Sinn. 1830, 40, die Regeneration dort, wo man probiert hat, wieder die Kaiserreich wieder einigermaßen zusammenzuflicken und so weiter. Und natürlich auch viel versucht, ihn zu befreien etc. Mit 1848. Aber grundsätzlich ist dort etwas entstanden, das sehr wertvoll war. Das war die Biedermeier-Zeit. Die Biedermeier-Zeit wird, ja, das ist ein blöder Name, Biedermeier. Aber was war es? Man hat gesagt, also wenn wir schon im Grossen nicht können jetzt irgendwie Einfluss nehmen und alles regeln und so weiter, dann schauen wir wenigstens, dass wir im Kleinen, in der Familie, in der eigenen Unternehmung, im eigenen Club und so weiter, im eigenen Freundeskreis, dass wir da Ordnung haben und dass wir da das Zeug richtig machen. Und nicht bloß richtig, sondern es war auch eine ästhetische Bewegung, dass man es auch schön macht und dass man sich auch freut über das Schöne. Ich selber, mein Büro an der Museumsstrasse 1, darum haben wir sagen, in St. Gallen, in einem Biedermeierhaus. Und ich staune, mit welcher Liebe, dass die dort mal eigentlich in einer schwierigen Zeit sich arrangiert haben und gesagt haben, jetzt tun wir das gestalten und jetzt machen wir etwas Gutes und etwas Schönes. Und da wäre eigentlich jetzt der Aufruf und auch irgendwo der hoffentlich positive Impetus, den ich weggebe. Tun wir uns doch zurückbesinnen auf das, was wir können. Und probieren wir da nicht etwas gut zu machen, sondern auch schön zu machen.
Wir sind sehr gut gekommen. Wir waren ein bisschen trübt während dem Gespräch. Und jetzt sind wir wieder sehr gut gelohnt. Danke vielmals, Dr. Konrad Hummler. Merci vielmals.
Leuengebrüll. Der Tag aus dem Landgasthof Leuenwittikon. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.